Trotz aller Bemühungen des US-Präsidenten Donald Trump haben die Aufsichtsbehörde bzw. die Firmen, die Impfstoffe entwickelt haben, nicht gleich ein Verfahren abgeschlossen, das zum 3. November zur Wahl ein Impfstoff zugelassen wird. Was sagen Sie aus der Sicht des Medizinhistorikers zu dieser Vorsicht? War das immer so?
Ich finde das sehr beruhigend, diese Botschaft, denn sie zeigt, dass der Politik, wenn es darum geht, Medikamente und auch den Zeitpunkt der Freilassung oder Freigabe von Medikamenten zu bestimmen, zu übermütig wird, doch in die Grenzen gewiesen wird. Denn hier geht es um Menschenleben, hier geht es um körperliches Wohlbefinden und Schutz der körperlichen Unversehrtheit. Und all diese Dinge sind nicht abhängig zu machen von Wahlterminen, sondern hier geht es einfach darum, ein sicheres Medikament bzw. einen sicheren Impfstoff herzustellen, und der wird allein davon geleitet, oder dieses Bemühen wird allein davon geleitet, dass die Sicherheit für die Einzelperson, die da geimpft wird, eine größtmögliche ist. Das war in der Geschichte der Impfstoffe nicht immer so. Es ist durchaus auch gefährlich geimpft worden, aber wir haben auch daraus gelernt. Die Geschichte der Impfung, der menschlichen Impfung gegen Infektionskrankheiten, ist ja inzwischen deutlich über 200 Jahre alt. Sie beginnt mit den ersten Versuchen der Pockenschutzimpfung, und auf diesem langen Weg wurden so viele Erfahrungen gesammelt im sicheren Umgang, aber auch im fatalen, fehlerhaften Umgang mit neuen Impfstoffen, dass wir heute sagen können, wir haben doch aus diesen Fehlern gelernt und wir sind heute in der Lage, sozusagen auf sicherer Grundlage solche Impfstoffe herzustellen, bevor sie dann am Menschen wirklich in großen Zahlen eingesetzt werden, wie das jetzt vielleicht ab Mitte Dezember, vielleicht aber erst auch im Januar dann der Fall sein wird.
Ausnahme vielleicht Russland?
Es mag da Ausnahmen geben. In Russland ist der Impfstoff, der russische Impfstoff, sehr viel früher eingesetzt worden, auch sehr viel früher entwickelt worden. Wir wissen relativ wenig über die Vorsichtsmaßnahmen, wenn sie denn angewandt worden sind, die der Einführung dieses Impfstoffes vorgeschaltet waren. Das ist so ein bisschen ein Dunkelfeld. Und China muss man natürlich auch nennen in diesem Zusammenhang. Auch die Chinesen haben längst einen Impfstoff, den sie in der Bevölkerung einsetzen, über dessen Erprobungsstufen wir auch relativ wenig wissen. Das heißt also, hier sind ganz offensichtlich bereits Impfstoffe lokal oder in Ländern im Einsatz, von denen wir nicht genau sagen können, ob sie den Regulativen, wie sie vorgesehen sind, da gibt es eine ganze Reihe, wirklich gefolgt sind. Man muss vermuten, dass hier die Vorsichtsmaßnahmen nicht so dramatisch eingehalten worden sind, wie man sich das wünschen würde.
Unter den zahlreichen Beispielen mit Problemen, die es mit Impfstoffen gab, vielleicht ein Beispiel?
Naja, es gibt viele Beispiele, die man nennen könnte. Wenn man schon an den Anfang der Impfstoffentwicklung zurückgeht, also zu Edward Jenner, ans Ende des 18. Jahrhunderts, dann war es ja so, dass die ersten Impfversuche, die Jenner durchgeführt hat, auf dem Weg zu einem Impfstoff gegen die Pockenkrankheit, nicht ganz ungefährlich waren. Jenner hatte ja beobachtet, dass Milchmädchen, also Melkerinnen oder Melker, die mit den Kuhpocken in Verbindung gekommen waren, nicht so schnell an Menschenpocken erkrankten, und hat sich das zunutze gemacht und hat dann sozusagen das Serum von Kuhpocken zunächst mal genommen und hat es verimpft auf einen Knaben, der dann auch weniger sensibel gegenüber den Menschenpocken wurde, und hat dann sogar Menschenpockenlymphe genommen und hat sie weiter verimpft. Das waren höchst gefährliche Vorgänge, ethisch höchst bedenklich, aber sie waren vom Erfolg gekürt. Und am Ende gab es wirklich einen ersten Impfstoff gegen eine virale Erkrankung, nämlich gegen die Pocken, am Anfang des 19. Jahrhunderts, der dann auch sehr breit eingesetzt wurde. In Deutschland 1807, zuerst in Bayern, viele andere Staaten folgten. Das wäre so ein Beispiel, wo es gefährlich losgegangen ist und sozusagen in einen großen Erfolg gemündet ist. 1980 konnten die Pockenkrankheiten immerhin über fast 200 Jahre nach dem Anfang der Impfstoffentwicklung für ausgerottet erklärt werden. Andere Beispiele sind etwa Versuche, gegen die Syphilis einen Impfstoff zu entwickeln, die auch sehr unglücklich ausgegangen sind. Albert Neisser in Breslau hat am Ende des 19. Jahrhunderts versucht, Syphilis-Serum auf junge Mädchen überzuimpfen, in der Hoffnung, es würde ihm gelingen, einen Impfstoff gegen die Syphilis zu entwickeln. Nur konnte man fatalerweise dieses Serum noch nicht so bakterienrein halten, dass es dann zu Syphilis-Infektionen gekommen ist. Ganz fatale Geschichte, diese jungen Frauen wurden krank, starben auch zum Teil an der Syphilis. Und er meinte, naja, das sind dann Proletarierinnen gewesen, die ohnehin irgendwann sich die Syphilis zugezogen hätten. Unproblematisch war auch nicht die Einführung der Tuberkuloseimpfung, die 1930 zu einem großen Skandal geführt hat, zu einem großen Unglück, weil es verunreinigte Chargen gab von BCG-Impfstoff gegen die Tuberkulose. 1930, also Bovin, Calmet, Guérin, der aus Frankreich kam, ein Serum-Impfstoff gegen die Tuberkulose. Da sind viele, viele Kinder in Lübeck aufgrund dieser schlechten Chargen-Impfstoff krank geworden und viele auch gestorben. So lässt sich die Kette verlängern. Bis wir dann tatsächlich in der Lage waren, nach Entwicklungen, die sehr viel mit der Ethik des Menschenversuches zu tun haben, im 20. Jahrhundert dahin zu gelangen, dass wir selber ethische und rechtliche Regulative aufgebaut haben, die international akzeptiert sind und eingehalten werden müssen, bevor es zur Einführung neuer Medikamente, neuer Stoffe, also auch Impfstoffe, kommt, die am Menschen eingesetzt werden. Das sind einmal die Erfahrungen aus dem Nationalsozialismus mit seinen vielfach mörderischen Versuchen in den Konzentrationslagern, die am Ende des Nürnberger Prozesses Ende der 40er Jahre dazu geführt haben, dass eben nicht nur die Haupttäter verurteilt wurden, sondern dass es eine Deklaration von Nürnberg gab, in der zum ersten Mal ethisch international akzeptiert solche Regulative festgelegt wurden. Und es gab schließlich Deklarationen von Helsinki und Tokio in den 60er und frühen 70er Jahren, die das Humanexperiment regelten. Und nach dem großen Contagan-Skandal der 60er Jahre wurde auch in Deutschland ein Arzneimittelgesetz geschaffen, in vielen anderen Ländern auch, sodass wir heute sagen können, der Weg zu einem neuen Impfstoff ist ein gesetzlich strengstens vorgeschriebener und sehr scharf und sehr sensibel kontrollierter, bevor es zum Einsatz von Medikamenten, also auch von neuen Impfstoffen, am Menschen kommt.
Also das betrifft jetzt das Testen von Impfstoffen und Medikamenten und so. Es gibt ja aber auch eine andere ethische Seite, das ist die Abgabe davon an zum Beispiel Menschen, die sich das nicht so ohne weiteres leisten können.
Naja, das ist die ethische Seite der Distribution von solchen Impfstoffen. Das ist einerseits werden solche Impfstoffe und wurden solche Impfstoffe, auch neue Medikamente, gerne an der kolonialen oder auch an der postkolonialen Peripherie der Dritten Welt, hätte man früher gesagt, oder von Schwellenländern ausprobiert. Also die experimentelle Phase. Andererseits, das werden wir jetzt sehen, wird es also doch erhebliche Verzögerungen bei der Verbreitung, bei der Distribution von Impfstoffen geben, wenn es um arme Länder geht. Also die viele arme Länder Afrikas zum Beispiel oder Mittelamerikas, aber auch Asiens, werden diesen Impfstoff, den wir jetzt demnächst eingeführt sehen, oder diese Impfstoffe, sehr viel später erst zur Verfügung haben, weil ihnen einfach die ökonomische Grundlage dafür fehlt, weil sie diese Impfstoffe nicht kaufen können. Also eine Frage der globalen Ungleichheit vor der Gesundheitsprävention, die ganz erhebliche ethische Fragen aufwirft, um die sich die WHO kümmern muss. Eine WHO, die ganz systematisch durch die radikale Anti-WHO-Politik des scheidenden amerikanischen Präsidenten Trump geschwächt worden ist, die jetzt mühsam wieder aufgebaut werden muss, die Kompetenz und die Handlungskompetenz. Also es gibt Schwierigkeiten auf allen Seiten der Gerechtigkeit. Also das ist ein riesen Problem, nicht nur ein einzelnes Problem. Wie werde ich der einzelnen Person gerecht, indem ich ihr einen guten Impfstoff, der hinreichend gut geprüft worden ist, zur Verfügung stelle, sondern es ist auch eine Frage der globalen Gerechtigkeit. Wie kann ich dazu kommen, dass alle Menschen unabhängig von ihrer wirtschaftlichen, von ihrer ökonomischen Lage und ihren sozialen Verhältnissen etwa gleichzeitig in den Genuss eines solchen Impfstoffes kommen werden? Und diese zweite Bedingung, die eine WHO-Bedingung wäre, die sehe ich im Moment als nicht erfüllt an und die ein ganz erhebliches Ungleichgewicht in der Versorgung mit diesen präventiven Impfstoffen darstellen wird in den nächsten Monaten und Jahren.